Hallo ihr Lieben, schön mal wieder da zu sein, nachgefühlt irgendwie einen Monat weg, nur 3 Wochen. Schön, dass ihr da seid. Zunächst darf ich euch herzliche Grüße übermitteln. Wir waren im Urlaub in mehreren Gottesdiensten und da darf ich Grüße ausrichten aus den Gemeinden Berlin-Köpenick, Templin und Schneeberg. Ihr merkt schon, das war eine kleine Rundreise. Und wenn ich schon mal bei Baptisten bin, euch bitte nicht ausgeschlossen fühlen, ja, ich komme gleich noch dazu, muss ich mich eine Frage stellen. Wie sehr kennt ihr euch denn in der Kirchengeschichte aus? So lala? Ja, ja, ich weiß, es ist ein bisschen schwierig, ne? Wer kümmert sich denn auch um die Kirchengeschichte? Ich muss ehrlich zugeben, als ich noch in der Ausbildung in Falkenberg war und da angefangen hatte, da hatten wir eine Dozentin für Kirchengeschichte, die hat es nicht so richtig geschafft, uns da Spaß zu bringen, beziehungsweise uns eine Freude zu übermitteln, uns für Geschichte zu interessieren. Denn ihre Didaktik war ziemlich einseitig, nämlich Folie an die Wand und abschreiben. Und sie hat genau das vorgelesen, was dann auf dieser Folie stand. Also wirklich super. Ja, eine Freude kam da nicht so richtig auf. Ein Buch zu lesen und darüber eine Rezension zu schreiben, wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen. Und in meiner Schulzeit, wenn ich noch ein bisschen weiter zurückgehe und mich daran erinnere, was wir in Geschichte hatten, dann habe ich in Erinnerung gefühlt von der 6. bis zur 10. Klasse eigentlich immer so die Zeit von, ich sag mal, 1930 bis 1980 oder 90 gehabt. Aber ein großer Schwerpunkt auf der Zeit des Nationalsozialismus ist ja auch wichtig, dass man das weiß. Aber es war trotzdem gefühlt sehr konzentriert. Deswegen, Geschichte war erstmal nicht so meins. Aber es ist wichtig, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen. Und ein Aspekt in der Geschichte, der auch wichtig für uns sein soll, um den geht's. Eine gewisse Liebe und, Liebe will ich vielleicht nicht sagen, aber eine gewisse Zuneigung zur Geschichte und zur Kirchengeschichte habe ich dann später erst erfahren, als dann ein Wechsel bei der Kirchengeschichte in Falkenberg da war und dann jemand kam, der doch nochmal eine andere Leidenschaft mit reinbrachte. Und dann, als ich in Elztal war, hatten wir einen Kirchengeschichtler, der konnte richtig gut auch Geschichte erzählen. Und das ist etwas ganz Wesentliches, etwas Wichtiges, damit man richtig eintauchen kann in Geschichte. Denn Geschichte ist spannend. Geschichte kann richtig spannend werden, wenn man sich mit den Dingen auseinandersetzt, die Jesus auch in der Geschichte tut. Und einen kleinen Teil der Geschichte, mit dem beschäftigen wir uns jetzt mal ganz kurz, nämlich der Geschichte der Erweckungsbewegung. Auch Sachsen ist ja ein sehr stark geprägtes Land, zum Beispiel eben durch Zinzendorf und der Herrnhuter Brüdergemeinde. Und Sachsen ist auch dadurch sehr gesegnet, dass Gott einen Aufbruch geschenkt hat, der dazu führte, dass Menschen mehr in die Bibel schauen und sich gemeinsam zum Gebet treffen. Und seit der Reformation, in gewisser Weise auch davor, gab es mehrere Wellen von Erweckungen in Deutschland, Europa und auch in anderen Kontinenten. Man könnte auch sagen, dass überwiegend das ganze Freikirchentum auf Erweckung in unterschiedlichen Epochen zurückzuführen ist. Aber nicht nur in den Freikirchen, sondern auch in den Kirchen. Landeskirchengemeinschaft ist zum Beispiel so ein großer, wichtiger Punkt, hat auch viel mit Erweckung zu tun. Die Anfänge unserer Gemeinde sind nämlich auf den Pietismus zurückzuführen. Das war eine Bewegung nach dem Dreißigjährigen Krieg, wo man sich dachte, wir müssen wieder zurück zur Bibel. Wir müssen schauen, was sagt Gott eigentlich uns. Es konzentrierte sich sehr darauf, dass man eine persönliche Beziehung mit Jesus führte, in die Bibel schaute und dann las, was will Gott mir denn eigentlich ganz persönlich sagen. Die Bibel zu lesen mit dem Bewusstsein, dass Gott selbst einem etwas zu sagen hat, das ist Erweckung, das zu tun. Und das ist ja auch immer noch Teil unserer Tradition. Und das ist auch gut so, denn Gott spricht. Und überwiegend braucht er eben die Bibel dazu. Sein Geist hilft uns zu verstehen. So, jetzt ist aber die Frage, warum führe ich das hier so aus? Die wichtigste Erweckungsbewegung liegt schon lange hinter uns und wurde viele Jahrhunderte vorher angekündigt. Und trotzdem dürfen wir davon lesen und davon profitieren. Ich lese den Predigttext aus dem Buch des Propheten Sacharja, Kapitel 8, die Verse 20 bis 23. So spricht der Herr Zebaoth: Es werden noch viele Völker kommen und Bürger vieler Städte. Und die Bürger einer Stadt werden zu anderen gehen und sagen: Lasst uns gehen, den Herrn anzuflehen und zu suchen, den Herrn Zebaoth. Wir selber wollen hingehen. So werden viele Völker, Heiden in Scharen, kommen, den Herrn Zebaoth in Jerusalem zu suchen und den Herrn anzuflehen. So spricht der Herr Zebaoth: Zu der Zeit werden 10 Männer aus allen Sprachen der Heiden einen jüdischen Mann beim Zipfel seines Gewandes ergreifen und sagen: Wir wollen mit euch gehen, denn wir hören, dass Gott mit euch ist. Es ist gut, hier genau hinzuhören, wenn Gott, der Herr Zebaoth, etwas sagt. Wir kennen ja den Begriff Zebaoth als dem Herrn der Herrschern. Zebaoth ist hebräisch für einen Heerführer, ein Anführer einer großen Armee. Man könnte auch sagen, als einen allmächtigen Herrscher, als eine Art Eroberer. Im Griechischen steht hier das Wort Pantokrator, was so viel heißt wie der Allmächtige, der Allherrscher. Und so spricht Gott, der Herrscher über alles und jeden, dir heute Morgen zu. Und jetzt gibt es einen Blick in die Zukunft, und zwar Richtung erste Erweckungsbewegung, nämlich auf Christus hin. Aber was ist hier eine wichtige Voraussetzung für diese Bewegung? Es ist interessanterweise die Freiwilligkeit. Die Freiwilligkeit, sich Gott zu nähern. Und es ist das Mitgenommenwerden. Aber nicht nur einfach wie willenlose Menschen, die einfach mitgezogen werden, ob sie wollen oder nicht. Nein, hier schließen sich mehrere zu einer Bewegung zusammen. Sie haben gleiche Motivation. Und manche gehen vielleicht zusammen. Andere kommen während dieser Bewegung dazu. So spricht der Herr Zebaoth: Es werden noch viele Völker kommen und Bürger vieler Städte. Und die Bürger einer Stadt werden zu anderen gehen und sagen: Lasst uns gehen, den Herrn anzuflehen und zu suchen, den Herrn Zebaoth. Wir selber wollen hingehen. In der Auslegung gehen viele davon aus, dass sich diese Sicht auf die Zeit bezieht, kurz bevor Jesus wiederkommt und ein sowas wie ein gesamtnationales Geschehen darstellt. Viele Nationen und Völker werden als Ganzes zum Herrn umkehren. Ich erkenne da aber schon etwas, was wesentlich früher anfängt, das sich seit Pfingsten erfüllt und schon vor Pfingsten begonnen hat. Denn einer sagt dem anderen: Wir selber wollen hingehen. Und das ist nicht etwas, was von einem nationalen Herrscher befohlen wird, sondern was man aus seinem eigenen Wollen heraus tut. Ja, in der Kirchengeschichte finden wir immer wieder Beispiele für eine Zwangsbewegung, Christianisierung der Heiden in der frühen Geschichte, zum Beispiel auch der Deutschen, oder auch nach der Reformation katholisch, evangelisch, der jeweilige Herrscher sagt, was gerade geglaubt werden soll. Aber was hier in unserem Predigttext geschrieben steht, ist eine freiwillige Entscheidung. Eine freiwillige Entscheidung, sich auf den Weg zu machen zu Gott. Es ist wie mit dem, dass ihr heute Morgen hier seid. Ich hoffe natürlich, ihr seid aus freien Stücken hier und nicht von irgendwem gezwungen. Naja, vielleicht die einen oder anderen. Kinder ausgeschlossen. Aber sich auf den Weg zu machen, weil man von Gott ergriffen ist. Man will die Nähe zu Gott suchen. Wir wollen selber hingehen. So werden viele Völker, Heiden in Scharen kommen, den Herrn Zebaoth in Jerusalem zu suchen und den Herrn anzuflehen. Im Kapitel 8 des Jesaja-Buchs, Sacharja-Buchs geht es um die Zeit nach dem Exil in Babylon. Israel und Jerusalem werden wieder aufgerichtet und Israel wird eine Art Leuchtturm für die Menschen aus aller Welt. Aber eben nicht nur für die Juden in der Diaspora, in der Zerstreuung. Nein, hier ist davon die Rede, dass gerade auch die Nichtjuden, die Heiden, um das Angesicht des Herrn zu suchen, hier nach Jerusalem kommen. Die Wortgruppe Angesicht des Herrn kommt hier in diesem Vers 22 zweimal vor. Zuerst geht es darum, das Angesicht Gottes ernstlich zu suchen und zweitens, sich im Angesicht des Herrn ja mit Gott zu versöhnen. Die Frage stellt sich, warum in Jerusalem? Weil dort wieder der Tempel aufgebaut wird und Jerusalem damit wieder als ein Ort der Anbetung gilt, der Gottesbegegnung. Wie ist das heutzutage? Es gibt ja dort keinen Tempel mehr. Wie können also die Heiden und alle Menschen der Welt nun das Angesicht des Herrn ernstlich suchen und sich mit diesem allmächtigen Herrn versöhnen? Das geht nur über die persönliche Hinwendung des Einzelnen zu Gott, durch den Heiligen Geist. Und hier spielen wir die Gläubigen eine wichtige Rolle. Zumindest dürfen wir hier eine wichtige Rolle einnehmen. Da in Jerusalem ja kein Tempel mehr steht, ist die Frage ja, wo kann man denn jetzt Gott begegnen? Und die Antwort ist, es gibt immer noch Tempel Gottes. Im 1. Korintherbrief lesen wir es zweimal. Dort lesen wir, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Und an anderer Stelle, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Die Menschen können jetzt ganz einfach mit Gott in Verbindung treten und Gott gebraucht uns dazu. Denn wir, die Gläubigen, sind wie diese neue Begegnungsstätte. Wir sind der Ort, wo die Gottesbegegnung passieren kann. Die Menschen kommen in Kontakt, weil wir mit Gott in Kontakt sind. Die Menschen kommen in Kontakt, weil Gott in uns lebt, sein Geist in uns wirkt. Sie müssen nicht mehr nach Jerusalem. Gott möchte ihnen dort begegnen, wo die suchenden Menschen sind. Sie müssen sich auch nicht mehr auf eine lange Reise begeben, sondern sich innerlich auf den Weg zu Gott machen. Hier steht ja, dass Scharen von Heiden sich auf den Weg zu Gott machen. Und das passiert heute. Das passiert. Auch wenn es hier in Deutschland und, ich sag mal, Westeuropa gefühlt anders aussieht. Aber in anderen Teilen der Welt ruft Gott die Menschen zu sich. Und vielleicht gibt es derzeit in Deutschland vielleicht keine Scharen an Menschen, die sich Gott zuwenden und sich vielleicht bekehren. Aber was ich wahrnehme, ist eine vermehrte innere Umkehr zu Gott. Und das über Gemeindegrenzen hinweg. Oder über die Grenzen der Denomination, also der unterschiedlichen christlichen Gruppierungen oder eben sogar über konfessionelle Grenzen hinweg. Und das drückt sich darin aus, dass es eben nicht mehr darum geht, ob ich, was weiß ich, Christ bin oder Brüdergemeindler oder Methodist oder Mensch. Katholisch, evangelisch, freikirchlich, Gemeinschaftler, das ist nicht wichtig. Wichtig ist die persönliche Zuwendung zu Gott. Ich glaube, das ist eine ganz neue Erweckungsbewegung, die wir gerade erleben, die wir auch als Gemeinde erleben. Eine neue innere Ausrichtung auf Gott. Und das nicht nur als Gemeinde, sondern auch als Christenheit. Eine innere Neuausrichtung auf Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Gerade geht es eben nicht mehr nur darum, dass man sich auf bestimmte kirchliche, freikirchliche Bekenntnisse stützt und sagt, ja, das hier glaube ich und damit bin ich einverstanden, ich unterschreibe das. Nein, es geht nicht um das jeweilige Bekenntnis, sondern es geht um das eine Bekenntnis zu Jesus Christus. Gerade geht es vielmehr darum, dass wir diese Grenzen überwinden und gemeinsam die Nähe Gottes suchen. Man könnte ja von einer Art Ursprungsbewegung sprechen. Natürlich werden wir in unseren Gemeindeformen bleiben. Vielleicht werden sich aber eben Grenzen etwas verschieben oder verschwimmen. Nicht alles werden wir über Bord werfen. Schließlich haben wir es auch vieles Positive zu entdecken. Aber es wird fließender. Denn wir alle sind auf der Suche nach Gott. Kommen wir noch zum letzten Vers. So spricht der Herr Zebaoth. Zu der Zeit werden 10 Männer aus allen Sprachen der Heiden einen jüdischen Mann beim Zipfel seines Gewandes ergreifen und sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir hören, dass Gott mit euch ist. Luther übersetzt zu der Zeit. In anderen Übersetzungen kann man auch lesen, in jener Zeit. Da gehen die Ausleger ein bisschen auseinander, ob das jetzt nun in einer fernen Zukunft, in einer Zeit, in der alles dem Ende zugeht, also endzeitlich gedacht wird. Ich glaube, wir befinden uns gerade in jener Zeit. In Kapitel 9 von Sacharja geht es schon ziemlich deutlich hin, dass hier Jesus gemeint ist. Dort lesen wir diesen adventlichen Text, dass da jemand, ein König, auf einen Esel geritten kommt nach Jerusalem. Dieser König ist Jesus. Deswegen sollten wir nicht in eine allzu ferne Zukunft schauen, dass das passiert, sondern es passiert jetzt. Das Wirken Jesu passiert jetzt. Der jüdische Mann, an dessen Rockzipfel wir hängen, das ist ziemlich eindeutig, ist Jesus. Wer sind die 10 Männer? Kann man sich jetzt fragen. Ich glaube, dies ist ein Sinnbild für entweder eine beliebige Zahl von Menschen. Vielleicht können wir es besser verstehen, wenn wir es etwas anders übersetzen würden. Ja, für die 10 ein X einsetzen, ja, wie die römische Zahl 10. X beliebig heißt nicht, dass da irgendwas passiert, sondern dass es nicht eben auf die Männer drauf ankommt, sondern dass hier Menschen gemeint sind, die sich an den Rockzipfel hängen. Eine andere Deutung der Zahl 10 liegt auch darin, dass hier die Verantwortlichkeit des Menschen vor Gott gesehen wird. Bei den 10 Geboten, den 10 Jungfrauen aus dem Gleichnis oder den 10 Talenten oder eben den 10 Aussätzigen, die auf Jesu Heilung reagieren. Aber wichtiger als die Deutung der Zahl ist die Tatsache, dass die Männer oder, ich würde es mal verallgemeinern, die Menschen das tun, was sie tun. Sie ergreifen den Rockzipfel des einen jüdischen Mannes. Und wenn jemand einen Rockzipfel von einem anderen ergreift, wir können das im Buch Ruth zum Beispiel lesen, dann ist das ein Zeichen dafür, dass man sich unter den Schutz desjenigen stellt und sich dem ganz anvertraut. Die Menschen sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir hören, dass Gott mit euch ist. Und wer das sagen kann, der hat erkannt, was Jesus später selbst sagt. Im Johannesevangelium lesen wir, wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Oder an anderer Stelle, wer mich sieht, der sieht den Vater. Also, wir wollen mit euch gehen, denn wir hören, dass Gott mit euch ist. Ihr Lieben, wir sind Teil einer großen Erweckungsbewegung. Und die hat schon längst begonnen. Und trotzdem dürfen wir dürfen uns selbst wieder auf den Weg machen, innerlich zu Gott hin und unseren Bund mit ihm erneuern. Indem wir Buße tun, uns neu auf ihn ausrichten, seinen Rockzipfel ergreifen und uns in seinen Schutz und seine Güte begeben. Gleich wollen wir das Abendmahl auch miteinander feiern. Und das ist genau das, was Jesus hier tut. Er lädt uns ein, diesen Rockzipfel zu ergreifen. Amen.